Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In dem Konflikt um den Giftanschlag auf einen früheren Doppelagenten in Großbritannien wächst der Druck auf Russland. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die USA, Frankreich und Deutschland hinter London gestellt. Die Staats- und Regierungschefs aller vier Staaten verurteilen den Vorfall scharf und fordern Aufklärung von Moskau. Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs.
Die Premierministerin macht sich heute auf nach Salisbury. 11 Tage ist es jetzt her, seit der russische Doppelagent Skripal und seine Tochter bewusstlos in diesem Park gefunden wurden. Opfer eines Anschlags mit einem hochtoxischen Nervengift aus russischer Produktion. Die Sorgen der Bürger sind groß. Die Spur des Nervengiftes zieht sich durch Teile der Stadt. May wiederholt ihre Schuldzuweisung. Wir geben Russland die Schuld an diesem schamlosen und widerwärtigen Angriff, der sich auf den Straßen dieser bemerkenswerten Stadt ereignet hat. Auch wenn belastbare Beweise, die direkt zum Kreml führen, noch fehlen, gelingt es London, den Schulterschluss zu organisieren. In einer gemeinsamen Erklärung mit Berlin, Paris und Washington fordert London Moskau auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen, vor allem zum geheimen Novichok-Nervengiftprogramm. Die drei Länder teilen die Auffassung Londons, dass es zu Russlands Schuld keine plausible alternative Erklärung gäbe. Moskau bestreitet die Entwicklung des Novichok-Giftprogramms. Bündnissolidarität sichert auch die NATO zu. Das Vereinigte Königreich steht nicht alleine. Wir stehen hinter ihm. Es ist ein ernster Angriff. Der Westen verschärft selten einig den Ton gegenüber Moskau. Ob und welche Sanktionen aber folgen, das bleibt heute Abend offen. Und Moskau kündigt seinerseits Vergeltung an, wohl auch die Ausweisung von britischen Diplomaten. Der Kalte Krieg lässt wieder grüßen.
Was ist bislang bekannt zum Nervengiftanschlag in Großbritannien? Die wichtigsten Fragen beantworten wir in der Tagesschau-App. In einem anderen Fall hat die US-Regierung ebenfalls den Druck auf Moskau erhöht. Sie verhängte Sanktionen gegen 19 Russen und 5 Organisationen, weil sie sich in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt haben sollen. Dabei geht es um Hackerangriffe und Kampagnen zugunsten des damaligen Bewerbers Trump. Außerdem werden Militär und Geheimdiensten weitere Cyberattacken vorgeworfen. Der US-Kongress hatte das Weiße Haus zu den Sanktionen gedrängt. Russland kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. In der Slowakei hat die Affäre um einen Journalistenmord und mögliche Mafia-Verbindungen Regierungschef Fico das Amt gekostet. Er trat heute zurück. Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter und sozialdemokratischer Parteikollege Pellegrini werden. Er hat den Auftrag, das Kabinett umzubilden. Fico ging mit dem Schritt auf die Forderung eines Koalitionspartners ein. Neuwahlen sollen damit abgewendet werden.
Robert Fico geht. Peter Pellegrini kommt. Der slowakische Präsident Andrej Kiska hatte einen Wechsel in der Regierung angemahnt, doch zufrieden ist er nicht. Nach Gesprächen mit allen Parteien muss ich feststellen, zu diesem Zeitpunkt gibt es im Parlament nicht die notwendige Mehrheit für vorgezogene Neuwahlen. Genau die hatte die Opposition gefordert und auch viele Bürger auf der Straße. Die Slowakei erlebt derzeit die schwerste Krise seit 1989, ausgelöst durch den Mord an einem Investigativjournalisten Ende Februar. Er hatte zu Verstrickungen der Politik und der italienischen Mafia recherchiert. Die Verbindungen sollen bis in die höchsten Regierungskreise reichen, bis zu Ficos Vertrauten. An Neuwahlen seien die Koalitionspartner aber nicht interessiert, so Politikwissenschaftler, denn in den kommenden Monaten fließe viel Geld aus Brüssel. Formal genommen handelt es sich um eine grundlegende Regierungsumbildung. Tatsächlich aber bleiben die alten Machtstrukturen erhalten und die Änderungen sind nur kosmetisch. Viele Slowaken wollen sich damit aber nicht zufrieden geben. Die Organisatoren der landesweiten Proteste haben bereits angekündigt, ihre Demonstrationen auch morgen fortzusetzen. Der Wechsel an der Regierungsspitze reiche ihnen nicht. Sie fordern Neuwahlen für einen echten politischen Neuanfang in der Slowakei.
Mit der Amtsübergabe in zahlreichen Ministerien hat heute die Arbeit der Bundesregierung begonnen. Zu den neuen Kabinettsmitgliedern gehört auch Gesundheitsminister Spahn. Er kündigte an, den Pflegeberuf attraktiver machen zu wollen und unter anderem für eine bessere Bezahlung zu sorgen. Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag die Schaffung von 8.000 zusätzlichen Pflegestellen vereinbart.
Amtsübergaben haben manchmal auch etwas Bitteres, dann, wenn es nur für einen ein Aufstieg ist. Für Jens Spahn muss Hermann Gröhe nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern die ganze Bundesregierung verlassen. Reichlich Applaus und noch mehr Blumen sollen darüber hinweghelfen. Der Neue erklärt auch gleich, was neu an ihm ist.
Was ich auch brauche, jeder, der mich ein wenig kennt, weiß das, ist ab und zu mal eine kontroverse Debatte.
Den Satz sagt er so ähnlich mindestens noch zweimal am ersten Arbeitstag, erst bei einem Forum mit Krankenhausmanagern und dann nochmal beim Pflegetag, wo schon deshalb Kontroversen zu erwarten sind, weil es in der Pflege von allem zu wenig gibt. Geld, Pflegekräfte, Anerkennung.
Ich wüsste genau, wie ich hier eine Rede halten muss, damit der ganze Saal auf dem Stuhl steht und tobt. Ja, es ist doch so. Es ist doch so. Ich will Ihnen aber auch beschreiben, wo die Herausforderung liegt. Ich möchte, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen. Ich möchte, dass die Pflege besser bezahlt wird. Ich möchte, dass wir mehr Ausbildungsplätze haben.
Er bringt den Saal dann doch noch zum Toben, als einer der Iren zum Pflegebevollmächtigten vorgeschlagen wird. Pflegetagsmitgründer Wester Fellhaus soll künftig im Ministerium Ansprechpartner für Pflege sein. So stimmungsvoll geht's beim neuen Wirtschaftsminister nicht zu. Der drohende Handelskrieg mit den USA verhagelt Peter Altmaier einen ruhigen Start.
Ich werde, sobald es möglich ist, mit meinem amerikanischen Kollegen Wilbur Ross über diese Frage telefonieren. Ich werde auch mit allen anderen Beteiligten reden.
Altmaier selbst scheint aber ein gutes Gefühl zu haben.
Heute vor genau 7 Jahren hat mit zunächst friedlichen Protesten gegen Machthaber Assad der Konflikt in Syrien begonnen. Im Laufe der Zeit mischten sich immer mehr Staaten, ausländische Milizen und Terrororganisationen in die Auseinandersetzungen ein. In dem Krieg wurden Hunderttausende Menschen getötet. Millionen Syrer sind vor allem in Nachbarländer geflohen. Viele sehen keine Zukunftsperspektive.
Wafa El-Masri floh vor den Bomben in Aleppo. Ihr Mann kam dort ums Leben, ebenso ihre 3 Söhne. In der Rebellenhochburg Idlib hat sie mit ihren Enkelkindern Zuflucht gefunden. Längst aber sind sie auch hier nicht mehr sicher. Jeden Tag fallen Bomben, so wie seit 7 Jahren schon. Wir sind für unsere Freiheit auf die Straße gegangen. Das Unrechtsregime aber hat mit Gewalt geantwortet. Und ich habe sehr, sehr viel verloren. Alles begann in Dara. Bürger demonstrieren im März 2011 gegen Machthaber Assad für Freiheit und Gerechtigkeit. Das Regime antwortet mit Panzern und Scharfschützen. Der Bürgerkrieg eskaliert im ganzen Land. Ausländische Mächte wie der Iran und Russland greifen ein, später auch die USA und die Türkei. Auch islamistische Rebellen kämpfen um die Macht. Mehr als 400.000 Menschen sterben, 11 Millionen sind auf der Flucht. Überall im Land fliehen Menschen um ihr Leben. Sie sind erschöpft, in einer Weise verzweifelt und verletzbar, wie wir das noch nie gesehen haben. Jedes Mal, wenn wir denken, es kann nicht mehr schlimmer kommen, wird es noch schlimmer. So wie heute auch. Mehr als 12.000 Zivilisten fliehen aus Amurie. Regierungstruppen haben die Stadt in Ostghuta nach heftigem Bombardement eingenommen, wie Aktivisten berichten. Für die Rebellen wäre es eine empfindliche Niederlage. 7 Jahre Bürgerkrieg und kein Ende. Die Bilanz ist verheerend, eine politische Lösung nicht in Sicht. Stattdessen werden Fakten auf dem Schlachtfeld geschaffen. Assad will die Kontrolle über Syrien zurück, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Und auf dem Weg dorthin ist er mittlerweile schon sehr weit gekommen.
Tausende Einwohner der nordsyrischen Stadt Afrin sind auf der Flucht vor der heranrückenden türkischen Armee. Nach Angaben der Kurdenmiliz YPG haben alleine in den vergangenen 2 Tagen 10.000 Bewohner ihre Häuser verlassen. Die türkischen Streitkräfte haben den Beschuss von Afrin zuletzt verstärkt und stehen Berichten zufolge kurz vor der Einnahme der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt.
Nach Anschlägen auf Moscheen und türkische Einrichtungen in Deutschland wird auch ein Zusammenhang mit der Türkei-Offensive in Syrien geprüft. In mehreren Fällen vermuten die Sicherheitsbehörden extremistische Kurden als Täter. Dagegen wiesen Islamverbände heute Darstellungen zurück. Mit den Angriffen auf Moscheen werde der türkisch-kurdische Konflikt auf deutschem Boden ausgetragen. Vielmehr gäbe es eine Islamfeindlichkeit, die bekämpft werden müsse.
Vertreter von drei islamischen Religionsgemeinschaften, die heute mit einer Stimme sprechen wollen. Denn einig sind sich der Zentralrat der Muslime, die DITIB und der Islamrat darin, dass nach den zahlreichen Anschlägen auf islamische Einrichtungen zu wenig Unterstützung aus der Öffentlichkeit und der Bundespolitik gekommen sei.
Selbstverständlich ärgern wir uns darüber, insbesondere weil wir Solidarität erwartet haben. Wir arbeiten seit Jahrzehnten zusammen und das wäre das Mindeste, was man gemacht hätte. Und vor allem ist hier ein schönes Signal an die Muslime gewesen.
In der vergangenen Woche sind deutschlandweit mindestens 8 Gotteshäuser, Kulturzentren und Geschäfte, deren Inhaber überwiegend türkischstämmig sind, angegriffen worden. Nach einem Brandanschlag in einer Berliner Moschee gab es Solidaritätsbekundungen von Vertretern der Landespolitik, bisher jedoch nicht von Bundesseite. Wegen der türkischen Militäroffensive im syrischen Afrin schließen die Islamverbände eine Verbindung zu kurdischen Terrororganisationen nicht aus. Politischer Hintergrund oder nicht. Mehr Anteilnahme hätten sie sich gewünscht. Im Übrigen könne der Moscheeverband DITIB mit seinen Einrichtungen nicht für die türkische Politik verantwortlich gemacht werden.
Wir kümmern uns um religiöse und soziale Belange dieser Menschen. Politik hat in unseren Moscheen keinen Platz. Das war schon seit 30 Jahren so und das bleibt auch weiterhin so.
Das heißt auch ohne Einfluss der türkischen Politik?
Die Politik hat bei uns keinen Einfluss, weder die deutsche noch die türkische Politik. Uns geht es immer um religiöse Themen und um soziale Themen.
In Berlin ermittelt der Staatsschutz. Zu den möglichen Hintergründen und den Tätern sagt die Polizei bisher nichts.
Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern in Deutschland bleibt unverändert groß. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verdienten Frauen 2017 durchschnittlich 16,59 Euro, Männer hingegen 21 Euro. Damit ist der Einkommensunterschied genauso hoch wie ein Jahr zuvor. Ein Grund sei die schlechtere Bezahlung von Berufen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Zudem seien Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt.
Nach den bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks aufgerufen, wie hier in Hannover. Bürgerämter und Kitas blieben geschlossen, Busse und U-Bahnen in den Depots. Die Arbeitnehmer wollen 6% mehr Geld durchsetzen, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Bisher haben die Arbeitgeber in Bund und Kommunen noch kein Angebot für die 2,3 Millionen Beschäftigten vorgelegt.
Der Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse geht in diesem Jahr an Esther Kinski. Sie wurde für ihr Werk Hain, Geländeroman, geehrt. Darin beschreibt sie Italienreisen einer Ich-Erzählerin abseits der touristischen Pfade. Der Preis der Leipziger Buchmesse, einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland, wird in verschiedenen Sparten verliehen und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.
Großer Andrang am ersten Besuchertag. Auch viele junge Leute zieht es zu Leipzigs Buch- und Lesefestival. Ein erster Höhepunkt, der Preis der Leipziger Buchmesse. In der Kategorie Belletristik gewinnt
Esther Kinski
für ihr Buch Hain, ein Geländeroman. Eine Seelenreise, die in Italien spielt und die Jury begeistert.
Dieses Buch hat mich so beeindruckt wie schon lange keines mehr, weil es mit völlig minimalistischen sprachlichen Mitteln eine unglaublich starke Wirkung erzeugt.
Bestes Sachbuch wurde Das sowjetische Jahrhundert, Archäologie einer untergegangenen Welt von Karl Schlögel. Und für die beste Übersetzung wurden Sabine Stör und Juri Durkot ausgezeichnet. Die Leipziger Buchmesse mit dem Gastland Rumänien ist noch politischer als in den Jahren zuvor.
Ja, die Buchmesse wird wieder politischer. Das sieht man am politischen Sachbuch, das sieht man an den Reihen, die wir in die Messe implementieren, zu Europa, zu sozialen Themen, zu Brennpunkten in der Welt, aber auch die Diskussionen, die in der Gesellschaft geführt werden, werden hier auf die Messe getragen und hier diskutiert.
Der Buchhandel verliert Käufer, weil manchen wegen digitaler Überforderung die Ruhe zum Lesen fehlt. Aber die Leipziger Buchmesse mit ihren vielfältigen Leseerlebnissen wächst weiter. Bis Sonntag könnte es einen neuen Besucherrekord geben.
Und hier nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. März.
Das Tief über dem Atlantik lenkt noch milde Luft zu uns, das Hoch über Skandinavien immer kältere Luft. Im Übergangsbereich der beiden Luftmassen fallen Niederschläge. In der Nacht regnet es vom Süden und Westen bis in die Mitte, im Bergland schneit es teilweise. Am Tag ist es im Norden oft bewölkt und sehr windig, in der Südwesthälfte fallen Schauer, sonst Schnee und Glätte, im Südwesten und an den Alpen Lichtblicke. In der Nacht plus 7 bis minus 2 Grad, am Tag 0 Grad an der Ostsee und bis zu 14 Grad am Oberrhein. Am Samstag schneit es in der Mitte und im Süden gebietsweise, im Norden neben Wolken auch Sonne, im Mittelgebirgsraum nur minus 6 Grad. Am Sonntag im Süden noch Schnee, in der Nordhälfte Sonnenschein. Am Montag ist es im Süden zum Teil wolkig, sonst ist es oft sonnig.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Nach dem Giftanschlag in Großbritannien, der Schulterschluss des Westens gegen Putin und die Diskussion darüber, ob Scheidungskinder wöchentlich zwischen den Eltern wechseln sollen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.